Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute Mission Europa geglückt. Jetzt muss von der Leyen liefern. Die Diskussionsleitung hat Jörg Münchenberg.
Und dazu herzlich willkommen hier aus dem Studio im Straßburger Parlament, wo die Abgeordneten gestern Abend zumindest in einer Hinsicht eine historische Entscheidung getroffen haben. Denn erstmals in der Geschichte der EU wird nun eine Frau an der Spitze der Kommission stehen, Ursula von der Leyen, die allerdings, und das gehört eben auch zum Bild, bis zuletzt zittern musste. Denn als nicht Spitzenkandidatin, sondern Kompromissvorschlag der Staats- und Regierungschefs, war sie für viele Abgeordnete schlicht nicht wählbar, unabhängig von den vielen Versprechen, die sie dem Parlament gestern gemacht hat. Angefangen von einer stärkeren Demokratisierung der Union über mehr Klimaschutz bis hin zu einer sozialeren und auch weiblicheren EU. Das alles hat Linke, Grüne, aber auch die deutschen SPD-Abgeordneten nicht überzeugen können. Entsprechend knapp dann das Ergebnis, gerade einmal 9 Stimmen mehr als erforderlich, waren es am Ende für die überzeugte Europäerin Ursula von der Leyen. Ein Traumstart sieht anders aus. Wie viel Handlungsspielraum hat also die neue Kommissionspräsidentin angesichts der verhaltenen Unterstützung im EU-Parlament, das ja bei vielen Gesetzgebungsverfahren mitreden darf? Und wo muss sie ihre Akzente setzen, während gleichzeitig die Fliehkräfte innerhalb der Union in Form von Populismus und Nationalismus nicht nachlassen werden, vom drohenden Brexit ganz zu schweigen? Darüber wollen wir in den kommenden knapp 45 Minuten diskutieren und dabei auch nicht die überraschende Personalwolte in Berlin außer Acht lassen, denn entgegen ihren bisherigen Beteuerungen hat die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer doch den Sprung ins Kabinett gewagt und das ausgerechnet auf den Schleudersitz im Verteidigungsministerium. Meine Gäste Ruth Berschens, sie ist berichtet aus Brüssel für das Handelsblatt. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend.
Peter Kaperner ist der EU-Korrespondent des Deutschlandradios. Herzlich willkommen.
Hallo.
Niklaus Nussbliger, er berichtet für die Neue Züricher Zeitung über Europa. Ich grüße Sie.
Guten Abend.
Und zugeschaltet aus Berlin, Klaus Remme, Korrespondent des Deutschlandradios in der Hauptstadt. Herzlich willkommen.
Guten Abend in die Runde.
Zu Beginn vielleicht der Blick zurück, Frau Berschens. Wie würden Sie denn die Stimmung jetzt einen Tag nach der Entscheidung für Ursula von der Leyen als neue Kommissionschefin beschreiben? Ist das Erleichterung, dass es doch keine Hängepartie geworden ist? Freundliches Abwarten, was da kommt? Oder gibt es vielleicht doch sowas wie Aufbruchstimmung angesichts der vielen Versprechen, die da Ursula von der Leyen gestern gemacht hat?
Also Erleichterung sicherlich bei ihr selber. Ich glaube, sie hatte tatsächlich Angst bis zum Schluss, dass es nicht klappen könnte. Das sah man auch an ihrer Mimik, als das Ergebnis verkündet wurde, dass sie wirklich, da ist ihr ein Stein vom Herzen gefallen, würde ich sagen. Im Parlament hier scheint mir die Stimmung doch sehr verhalten zu sein. Von Begeisterung ist hier nichts zu spüren, von neuem Aufbruch im Moment eigentlich auch nicht. Und verblüffender oder kurioserweise ist in ihrer eigenen Fraktion, in der EVP, der Groll über Frau von der Leyen besonders groß. Und es wird auch zu vermerken bleiben, dass sie dort mindestens 20 Gegenstimmen kassiert hat bei ihren eigenen Leuten, was sicherlich ihre Position künftig auch nicht unbedingt erleichtern wird hier.
Gehen wir nochmal im Detail dann nochmal drauf ein in der Diskussion. Herr Nussbliger, wie haben Sie, Sie arbeiten hier für eine Schweizer Zeitung, diese Debatte über dieses Spitzenkandidatenmodell wahrgenommen, das ja vor allen Dingen bei den deutschen Abgeordneten so erbittert geführt worden ist? Da hat man schon ja den Eindruck, das Format ist letztlich wichtiger als die Inhalte. War das aus Ihrer Beobachtung nachvollziehbar?
Ja, ich habe das schon auch als sehr deutsche Debatte wahrgenommen. Ich hatte bereits im Wahlkampf den Eindruck, dass diese Spitzenkandidaten vor allem in Deutschland, vielleicht auch noch ein wenig in Österreich, aber wirklich nicht sehr stark über den deutschsprachigen Raum hinaus wahrgenommen wurden. Es war auch ein bisschen absurd, dann tatsächlich gestern zu sehen, dass Frau von der Leyen sehr viele Angebote nach links und nach grün gemacht hat und das dann programmatisch überhaupt keine Rolle spielte, offensichtlich für die SPD, die dann trotzdem Frau von der Leyen die Stimmen verweigert hat. Ich persönlich bin ohnehin ein bisschen skeptisch, auch wenn ich ein bisschen von außen auf diese Europäische Union blicke, ob dieses Spitzenkandidatenmodell wirklich zur Europäischen Union passt. Es ist ein sehr deutsches Konzept. Und auch wenn man schaut, und das hat sich jetzt auch wieder gezeigt, wie das Europäische Parlament funktioniert, es funktioniert eben anders als ein nationales Parlament. Es gibt keinen Fraktionszwang. Es ist vielleicht auch ein Parlament, wo man eben nicht in Regierung und Opposition denken kann und wo man eben vielleicht auch breitere Mehrheiten suchen muss, als dieses Spitzenkandidatenmodell suggeriert.
Mhm. Herr Kapern, das Ergebnis ist ja denkbar knapp ausgefallen. Was hat Ihrer Meinung nach am Ende jetzt den Ausschlag gegeben gestern? Es war ja schon eine recht leidenschaftliche Rede, sehr proeuropäisch. Oder waren es vielleicht eben doch diese vielen Versprechen, die da Ursula von der Leyen vor allen Dingen in Richtung Grüne und SPD gemacht hat?
Also das war ja eine erstaunliche Wolte, die Ursula von der Leyen da gestern hingelegt hat. Noch in der vergangenen Woche, als sie die Fraktionen besucht hat, da haben wir beispielsweise aus der rechtsnationalen EKR-Fraktion gehört, die hat uns gut gefallen. Die klang in Sachen Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn und Polen viel milder als das Franz Timmermans immer tat, der in Polen so verhasste Spitzenkandidat der Sozialdemokraten. Und das heißt, da war zu erkennen, Ursula von der Leyen legte es darauf an, aus diesem Lager Stimmen zu bekommen, um die Mehrheit im Parlament zu kriegen. Dann gestern inhaltlich blickte sie auf einen völlig anderen Teil des Parlaments, nämlich eher auf die linke Mitte mit den Grünen und den Sozialdemokraten. Und dann schmolzen ihr auf einmal die Stimmen rechts der Mitte weg. Und insofern kann man nur sagen, es ist gerade noch mal gut gegangen. Das hätte richtig schief gehen können, diese Taktik, die sie da an den Tag gelegt hat.
Schauen wir uns auch noch mal gleich im Detail an. Herr Remme, diese Ereignisse hier in Straßburg, die strahlten natürlich aus bis nach Berlin. Annegret Kramp-Karrenbauer, die hatten ja wohl die wenigsten auf dem Zettel als Nachfolgerin von Ursula von der Leyen im Verteidigungsministerium. Jetzt kommt der Wechsel doch ins Kabinett, den sie ja bislang stets ausgeschlossen hatte. Wieso dieser abrupte Gesinnungswechsel bei Annegret Kramp-Karrenbauer?
Also ich glaube, um mal damit anzufangen, worum es nicht ging. Ich glaube, es ging nicht darum, die beste Lösung für die Truppe, also für die Bundeswehr zu finden. Dafür kommt diese Besetzung zu überraschend und hat eigentlich auch keine, sagen wir mal, fachlich-inhaltliche Grundlage. Ich bin irgendwie heute an diesem Abend geprägt von den Bildern des Tages hier in Berlin, insbesondere von dieser Zeremonie, wenn man es so nennen darf. Es hat ja nur wenige Minuten gedauert, als Michael Müller als stellvertretender Bundesratspräsident die Entlassungs- und die Ernennungsurkunde aushändigte und sogar in diesen wenigen Minuten noch in der Lage war, das Thema Spitzenkandidatenmodell unterzubringen. In diesem inhaltlichen Zusammenhang auch kein Selbstläufer. Aber das Fernsehbild zu sehen dieser drei Frauen, wie sie nebeneinander saßen, Merkel, von der Leyen, Kramp-Karrenbauer, im Großausschnitt diese Gesichter im Profil zu sehen und sich dann dabei zu denken, ist hier möglicherweise ein grandioser Plan aufgegangen. Die Bundeskanzlerin war allerbester Laune. Das Wort Angst ist eben gefallen. Ursula von der Leyen strahlte noch immer den ganzen Tag über. Insofern frage ich mich, war es hier ein Plan oder haben hier politische Zufälle eine wirklich ungewöhnliche Rolle gespielt?
Stichwort Zufall. War es denn jetzt auch ein bisschen Zufall, ein bisschen Dusel, sagt man im Schwäbischen, Frau Berschens?
Aus deutscher Sicht glaube ich schon. Also mein Eindruck ist nicht, dass beispielsweise die Bundeskanzlerin den Plan hatte, Frau von der Leyen zur Kommissionspräsidentin zu machen. Sie hatte vielleicht die Idee, sie als Kommissarin nach Brüssel zu entsenden. Das war, glaube ich, schon im Gespräch. Aber die Idee, aus ihr die Chefin zu machen, das kam eindeutig aus Frankreich. Das war ein Plan des französischen Präsidenten Macron. Und wenn man hier davon reden kann, dass ein Plan aufgegangen ist, dann sein Plan. Denn er hat seine Kandidatin, Frau von der Leyen, bei der Kommission und Christine Lagarde bei der Europäischen Zentralbank platzieren können. Aus französischer Sicht ist das zweifellos ein sehr gutes Ergebnis.
Und er hat dem Spitzenkandidatensystem noch eine schwere Schlappe verpasst, indem er Manfred Weber verhindert hat.
Ja, ich meine, ehrlich gesagt, mein Eindruck ist, dass das Europaparlament sich da selbst den Garaus gemacht hat. Denn das Europaparlament hatte die Chance, sich mehrheitlich hinter einen Spitzenkandidaten zu stellen. Wenn das passiert wäre, wäre es für den Rat sehr viel schwieriger geworden, den Spitzenkandidaten ausscheiden zu lassen. Und ja, ich meine, die Fraktionen, die verschiedenen proeuropäischen Fraktionen haben sich alle in ihrem eigenen Lager verbunkert. Sie waren nicht in der Lage, eine Koalition zu schmieden. Sie waren nicht in der Lage, Kompromisse zu machen. Und damit hat sich das Europaparlament selber aus dem Feld genommen. Da kann man dann auch nicht hinterher hingehen und die Regierungschefs dafür verantwortlich machen.
Na, ich glaube, dass sie schon da schwer reinregiert haben. Pedro Sanchez aus Madrid und Emmanuel Macron aus Paris. Die haben beide in die Fraktionen ihrer Parteifamilien reingearbeitet und haben natürlich gesagt, jetzt macht ihr mal, wenn es am Ende des Tages um die Frage geht, hinter welchen Spitzenkandidaten stellen wir uns, damit das Parlament eben seine Macht dem Rat gegenüber demonstriert. Kann. In der Situation macht ihr jetzt bitte mal ein steifes Bein. Da haben wir immense parteipolitische Interessen.
Herr Nussblicker, wie sehen Sie das? Das klang jetzt gerade schon von Klaus Remmer aus Berlin an. Es könnte theoretisch so ein großer Masterplan gewesen sein. Wie gesagt, es gibt viele glückliche Zufälle, je nach Betrachtungswinkel. Aber für Angela Merkel wäre es ja auch ein immenser Schaden gewesen, wenn Ursula von der Leyen jetzt durchgefallen wäre. Gleichzeitig konnte sie jetzt ihrer Parteifreundin Annegret Kramp-Karrenbauer sozusagen den Weg ins Kabinett öffnen. Also eigentlich doch ganz gut gegangen, auch aus Sicht der Kanzlerin.
Ich glaube, ich sehe das ähnlich wie Frau Bärschens. Ich glaube nicht, dass das der Plan der ursprüngliche gewesen war von Frau Merkel. Ich hatte durchaus bei ihr den Eindruck, dass sie sich, obwohl sie eine Skeptikerin dieses Spitzenkandidatenmodells ist, dass sie sich sehr ehrlich für Manfred Weber zuerst und dann für Herrn Timmermans auch eingesetzt hat. Aber dieser Plan von der Leyen war dann in einem gewissen Sinne vielleicht auch eine Brücke, die Herr Macron, Frau Merkel gebaut hat. Sie gilt ja auch hier in Brüssel und Straßburg ein bisschen als die Ziehtochter von Frau Merkel. Und dass man natürlich, es ist im gewissen Sinne ein europapolitisches Vermächtnis der Kanzlerin, dass nun Frau von der Leyen das Kommissionspräsidium übernehmen kann. Tatsächlich hätte es dann natürlich auch einen großen Schaden für die Kanzlerin angerichtet, wenn jetzt Frau Merkel durchgefallen wäre. Man hätte das natürlich nicht ihr persönlich anlasten können, aber es hätte sicher, sie hätte da nicht eine besonders gute Figur gemacht.
Hm. Nun gab es ja den Vorwurf quasi jetzt von den Sozialdemokraten, den Deutschen hier in Brüssel vor allen Dingen oder auch in Straßburg, diese Beliebigkeit eben, dass man dieses Spitzenkandidatenmodell jetzt nicht hochhält. In Berlin wiederum, Herr Remme, war jetzt von einem Verschiebebahnhof bei der Opposition die Rede mit in Sachen Personalie Annegret Kramp-Karrenbauer. Ist das ein Stück weit berechtigt? Weil, wie gesagt, die hatte ja eigentlich keiner auf dem Zettel, weil die sich selber ja vom Zettel immer stets genommen hatte.
Ja, sie hat natürlich in ihrer Position als Parteichefin, wenn wir auf den Koalitionsvertrag schauen, demzufolge ja die Parteien für die Besetzung ihrer Ressorts, in Anführungsstrichen, zuständig sind, immer die Möglichkeit des Zugriffs. Es war sicher zu früh und ich glaube im Rückblick auch unklug, diesen Eintritt ins Kabinett auszuschließen. Was sich an dem Kalkül geändert hat, war sicher die Tatsache, dass Jens Spahn als innerparteilicher Rivale Aspirant war auf diesen Sessel und sie möglicherweise dann doch auch vielleicht durch Zuspruch und Rat von Politikern, die ihr, was die Karriere angeht, wohlmeinen, immer wieder nahegelegt wurde, dass die Position, in der sie war, außerhalb, ohne Mandat, ohne Rederecht im Bundestag, in einer Position, wo sie als Parteichefin auch in Zukunft die ein oder andere Wahlniederlage möglicherweise erklären muss, keine glänzende Position war für eine Kanzlerkandidatur. Denn wir wollen doch nicht vergessen, das steht immer im Hintergrund.
Wenn wir jetzt nochmal auf diese Rede schauen, gestern, die Ursula von der Leyen hier im Parlament gehalten hat in Straßburg. Herr Kapern, würden Sie sagen, das war eine linke Rede gestern, die von der Leyen da gehalten hat?
Nein, das war keine linke Rede, die sie da gehalten hat. Ich nenne einfach mal ein Beispiel. Sie hat ja gesagt, dass sie es für richtig hielte, wenn jeder in Europa von einem Fulltime-Job anständig leben könnte. Aber sie hat natürlich gesagt, so einen Mindestlohn in jedem EU-Mitgliedstaat, den kann sie sich nur so vorstellen, dass der den Traditionen auf jedem Arbeitsmarkt, auf jedem nationalen Arbeitsmarkt folgt. Und sie hat auch hinzugefügt, dass sie den richtigen Weg dorthin den findet, dass sich die Tarifpartner darüber verständigen. Also das ist kein Oktroi, so wie Gewerkschaften sich das wünschen würde, dass die EU-Kommission hingeht und sagt, der europäische Mindestlohn beträgt jetzt 12,30 € oder 11,60 €, sondern das war schon eine Programmatik, die mit der Programmatik der Union in dem Punkt jedenfalls jeder Zeit vereinbar ist. Anders sah das, glaube ich, aus bei den klimapolitischen Vorschlägen. Das führte, glaube ich, zu der Empfindung in Teilen der EVP-Fraktion, dass das klimapolitischer Extremismus ist, was dann auch zu dem Unmut geführt hat, den Ruth Berschens eben schon angesprochen hat.
Also es gibt ja schon aus christdemokratischer Sicht einige Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel Landwirtschaft. Uns stehen da wichtige Entscheidungen bevor. Der mittelfristige Finanzrahmen muss Ende nächsten Jahres für die EU für die nächsten 7 Jahre beschlossen werden. Und die Landwirtschaftssubventionen sind der größte Brocken in diesem Finanzrahmen. Dazu hat sich Frau von der Leyen überhaupt nicht geäußert. Und auch zum Thema Industriepolitik, was in Deutschland gerade für die Union ein sehr wichtiges Thema war. Diese ganzen Themen hat sie überhaupt nicht adressiert in ihrer Rede. Und das hat schon für einiges an Unzufriedenheit in der EVP gesorgt.
Das führt mich immer wieder zu dem Punkt zu sagen, eigentlich ist das doch der Beweis dafür, dass das Spitzenkandidatensystem, auch wenn wir dessen endgültige Form noch nicht kennen und seine europaweite Ausprägung nicht kennen, dass das eigentlich das richtige System für die Europäische Union ist. Frau von der Leyen war in der misslichen Situation, innerhalb von 2 Wochen eine programmatische Rede aus dem Boden zu stampfen, eine Kampagne zu führen durch die Fraktionen, die sehr unterschiedlich sind. Das geht gar nicht. So ein Angebot, dass all diese Anforderungen erfüllt, kann man nicht innerhalb von 2 Wochen erfüllen. Und deswegen ist so eine Spitzenkandidatur so notwendig, dass da jemand monatelang über diesen Kontinent zieht und an seinem Programm arbeitet und dies den Wählern präsentiert. Also ich finde, das, was Frau von der Leyen gezeigt hat, zeigt, wie sinnvoll eigentlich ein gut ausgearbeitetes Spitzenkandidatmodell in Europa wäre.
Herr Nussblicker, Sie waren da ja vorhin nicht so begeistert.
Ich bezweifle ein bisschen, dass das ganz anders rausgekommen wäre, wenn jetzt, sagen wir mal, Manfred Weber da Spitzenkandidat sich durchgesetzt hätte. Er hätte auch im Europäischen Parlament natürlich nicht einfach seine Programmatik, mit der er da Wahlkampf gemacht hat, durchsetzen können. Auch er hätte dann versuchen müssen, Allianzen zu schmieden, Kompromisse zu machen und so weiter und so fort. Und ich glaube letzten Endes auch, dass es ein bisschen überschätzt wird, was ein solcher Kommissionspräsident da überhaupt für Möglichkeiten hat, ein Programm durchzusetzen. Er ist ja zum einen auf das Europäische Parlament angewiesen, aber er ist eben nicht nur auf das Europäische Parlament angewiesen, sondern ist auch angewiesen auf den Rat der Mitgliedstaaten. Es wird verschiedene Initiativen geben, was dann aber umsetzbar ist, das wird nicht das sein, was Frau von der Leyen gestern präsentiert hat.
Herr Nussblicker, ich bin da eigentlich Ihrer Meinung. Ich glaube, dieses Spitzenkandidatensystem kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn es sich bei der EU um einen Staat handeln würde, mit einem Parlament, das eine Regierung wählt. Aber so ist es eben nicht, sondern wir haben in der EU 2 Gremien, das Europaparlament und die Regierungschefs, die übrigens auch demokratisch gewählt sind, die beide ein Say haben, wenn es darum die Auswahl des Spitzenpersonals und des EU-Kommissionspräsidenten geht. Das wird auch in Zukunft so sein. Und insofern bringt dieses Spitzenkandidatenmodell strukturell trägt es einen Widerspruch in sich. Es birgt immer die Gefahr des Konfliktes zwischen den beiden Institutionen. Solange wie die EU eine Staatenvereinigung oder ein Staatenbund ist und kein Bundesstaat. Ein Bundesstaat will aber niemand in der EU. Es gibt keine einzige Regierung und keinen einzigen Staat, der in Richtung Bundesstaat gehen will. Das heißt, wir bleiben in dieser Verfasstheit und werden diesen Konflikt immer wieder erleben.
Ich will die Analogie nicht übertreiben, aber auch ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin muss sich mit dem Bundestag und mit dem Bundesrat auseinandersetzen. Das heißt also, auch in einem Bundesstaat gibt es diese Kompetenzverteilung, diese Checks and Balances, die da verfassungsgemäß eingebaut worden sind, aus gutem Grunde. Da wird auch nicht durchregiert. Ich glaube, was uns in der Substanz unterscheidet, das ist, dass die einen hier am Tisch mehr auf den Ist-Zustand schauen und sagen, so wie es jetzt gelaufen ist, war es wirklich nicht gut. Und ich schaue vielleicht ein wenig mehr in die Zukunft und versuche mir auszumalen, könnte nicht eine Entwicklung eintreten, dass wir es in 10, in 15 Jahren viel besser hinkriegen als in diesem schrecklichen Frühjahr 2019.
Nun hat ja Ursula von der Leyen gestern auch gesagt, sie will dieses Modell der Spitzenkandidaten juristisch festzurren, was immer das auch heißt. Also wie kann man das sozusagen so gestalten, dass es tatsächlich zum Beispiel für die nächsten Wahlen dann bindend wäre, Herr Nussblicker?
Ja, wie Sie sagen, der Vertragsänderung wird sehr schwierig sein. Da hat eigentlich seit Jahren niemand mehr wirklich drauf Lust. Deswegen halte ich die große Reform, die eben letztlich auch nötig wäre, um dieses Spitzenkandidatensystem richtig zu verankern, die halte ich momentan nicht für denkbar. Es wird wahrscheinlich eher, auch wenn sie jetzt sagt, juristisch, wird das eher in Richtung einer politischen Verankerung gehen. Man wird versuchen, irgendeinen gemeinsamen Nenner zu finden zwischen den Mitgliedstaaten, den Regierungschefs und dem Europäischen Parlament. Emmanuel Macron hat ja auch ein bisschen dieses Modell der transnationalen Listen eingebracht. Das ist eigentlich ein interessanter Vorschlag, denn ein Problem von Manfred Weber und Franz Timmermans war ja, dass die beiden ja nur in ihren eigenen Mitgliedstaaten, in ihren eigenen Heimatstaaten wählbar waren.
Weil die EVP ja nicht das abgelehnt hat, als es darum ging, um die Einführung.
Die EVP hat das damals abgelehnt aus verschiedenen Gründen. Und die Grundfrage beantworten wir dabei immer noch nicht. Ich glaube, in der Europäischen Union haben wir unterschiedliche Vorstellungen über die Finalität. Wie Frau Birschens gesagt hat, manche wollen mehr Richtung Staatlichkeit gehen. Andere sehen die demokratische Legitimation einzig und allein im Nationalstaat. Wie kann man das überbrücken? Das wird nicht einfach sein, da wird ein Kompromiss schwierig sein. Ich persönlich bin der Ansicht, es müsste mehr Richtung direkte Partizipation der Bürgerinnen und Bürger gehen.
Das Schweizer Modell.
Nicht nur das Schweizer Modell. Ich denke, Frau von der Leyen hat jetzt beispielsweise auch gesagt, eine Bürgerkonferenz will sie einberufen. Bisher hat die Europäische Union verschiedene Versuche gemacht mit solchen Konsultationen. Das waren immer Alibi-Übungen, die zu gar nichts geführt haben. Wenn man das ernst nimmt, wenn man auch dafür sorgt, dass diese vielleicht repräsentativ zusammengesetzt sind, könnte dies durchaus eine Erneuerung bringen und eine Demokratisierung, die auch ein bisschen dieses Dilemma zwischen mehr und weniger Europa überwinden könnte.
Herr Remme, nun gibt es ja auch in Berlin da wohl noch erheblichen Gesprächsbedarf. Zumindest waren so die Wortmeldungen aus der CDU jetzt, weil eben die SPD-Abgeordneten hier im Straßburger Parlament gegen von der Leyen gestimmt haben. Ist das nur so ein bisschen noch Nachgefecht oder könnte das dann nochmal ernsthaft hier zu einer großen Debatte, zu einer Krise der Großen Koalition führen?
Naja, das ist ja eine Dauerkrise und wir können uns im Prinzip aussuchen, welche Belastungsprobe gerade diejenige ist, die am schwersten wiegt. Und mir scheint, wöchentlich kommt irgendwie eine neue Belastung hinzu, von der wir fragen, ist es jetzt die, die das fast zum Überlaufen bringt? In diesem Falle, muss ich sagen, ist eigentlich spätestens nach einem Interview von Malu Dreyer vor einigen Tagen, als sie versuchte, den Interventionen von Sigmar Gabriel und Martin Schulz, die das Ganze eskalieren lassen wollten, die Spitze zu nehmen, alles gesagt, dieses Thema wird diese große Koalition nicht mehr kippen. Nachgefechte ist möglicherweise ein gutes Wort. Ich habe nie verstanden, warum die SPD-Abgeordneten nicht die Bremse gefunden haben, nicht den Ausstieg gefunden haben, nachdem es dann sehr, sehr schwierig wurde, nicht als schlechter Verlierer dazustehen. Und ich verstehe auch das Kalkül ehrlicherweise von Frau Bali und ihren Mitgenossinnen und Genossen nicht, die bis zum Schluss daran festgehalten haben. Ich sehe nicht, was sie gewonnen haben.
Mhm. Sie hören im Deutschlandfunk die Sendung zur Diskussion. Unser Thema heute: Mission Europa geglückt. Jetzt muss Ursula von der Leyen liefern. Meine Gäste: Ruth Berschens vom Handelsblatt, Peter Kapern, Deutschlandradio, Niklaus Nussbliger von der Neuen Züricher Zeitung und Klaus Remme, ebenfalls Deutschlandradio. Frau Berschens, wenn man jetzt mal guckt, was Frau Leyen da gestern von der Leyen da gestern als vorgeschlagen hat. Klimaschutz hat sie ja ganz nach oben gestellt. Würden Sie sagen, das wird sozusagen das Leitthema auch für diese Kommission werden?
Also ich denke, das ist die große Neuigkeit dieser Amtsperiode, dass der Klimaschutz ganz nach oben gerückt ist. Und da sieht man, dass eine Volksbewegung, denn davon muss man bei Fridays for Future wohl reden, eine Volksbewegung wirklich politisch etwas verändern kann. Der Juncker-Kommission hat der Klimaschutz ja eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt oder wenig Rolle gespielt. Es war auf jeden Fall keine politische Priorität und das wird sich jetzt ändern. Und ich denke, da muss Frau von der Leyen wirklich liefern. Also da kann sie es nicht bei Ankündigungen belassen. Und es gibt auch im Europaparlament hier ganz klare Erwartungen. Die Frage ist eben, wie die Ziele Klimaneutralität im Jahr 2050, wie das denn umgesetzt wird. Also was für eine Art von CO2-Abgabe oder wie man dann das Zertifikatesystem, was ja momentan eigentlich überhaupt nicht funktioniert, wie man das mal funktionsfähig macht. Ja, das bleibt abzuwarten. So genau hat sie das ja dann auch noch nicht erklärt.
Mhm. Herr Kapern, wie sehen Sie das? Von der Leyen hat ja schon angekündigt, sie will jetzt den CO2-Ausstoß noch stärker senken als bislang geplant. da ist ja zum Beispiel durchaus auch Gegenwind aus Berlin zu erwarten, denn Deutschland gehört ja nicht jetzt unbedingt zu den Klimaschutzvorreitern.
Also wenn man den Grünen hier im Europaparlament folgt, dann wird der Gegenwind vielleicht gar nicht so groß sein. Die rechnen nämlich vor, dass mit all dem, was jetzt schon beschlossen worden ist, die CO2-Reduktion bis 2030 ohnehin schon auf 48% hinausläuft. Das heißt also, die Zielmarge 50% ist nicht weit davon entfernt. Und wenn Ursula von der Leyen jetzt als Ziel ausgibt, möglicherweise sogar 55%, dann ist das auch nicht utopisch, würde ich mal annehmen. Also möglicherweise klingen diese Ziele viel ambitionierter, als sie sind. So jedenfalls argumentieren hier die Grünen.
Mhm. Herr Nussbaum, wenn man vom Klimaschutz noch mal ein bisschen weggeht und schaut, was sie sonst noch vorgeschlagen hat. Ursula von der Leyen will jetzt die Seenotrettung ausbauen, die große Schwachstelle ja auch der EU, will die Außengrenzen besser schützen. Aber wie soll das dann alles gehen? Gerade bei Migrationspolitik ist Europa ja tief gespalten. Die Osteuropäer lehnen eine Verteilungsquote von Flüchtlingen kategorisch ab. Also Ursula von der Leyen sprach da von einem Gesamtpaket, was sie da irgendwie schnüren will. Klingt auch jetzt alles reichlich unkonkret angesichts der doch verfahrenen Lage in Europa. Glauben Sie da an schnelle Erfolge?
Nicht wirklich, nein. Und da sind wir wieder beim Grundproblem, dass natürlich Frau von der Leyen hier im Plenarsaal des Europäischen Parlaments durchaus eine tolle Rede halten kann, aber da eben auch nicht in der Lage sein wird, ganz abgesehen davon, dass ja ihr Amt ohnehin erst am 1. November antritt, in der Lage sein wird, das einfach eigenmächtig umzusetzen. Sicherlich ist der Befund richtig, dass es eine Art Neustart braucht in der Migrationspolitik. Wir haben in den letzten 4-5 Jahren erlebt, wie diese Dublin-Reform blockiert ist. Da geht es eben um diese Umverteilung, um die Entlastung der Mittelmeeranrainer. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass es Fortschritte durchaus gab beim Thema Grenzschutz. Die europäische Grenzschutzbehörde Frontex, die ist ausgebaut, bereits worden. Sind weitere Beschlüsse bereits gefasst worden für einen Ausbau. Auch dort ist natürlich dann immer, sagt man, ja, man will jetzt so und so viel 1000 Grenzschützer bis im Jahr 2020 oder 25 oder 30. Am Ende müssen dann die Mitgliedstaaten diese Kräfte auch mobilisieren, die muss man ausbilden, die muss man zur Verfügung stellen. Dann ist dann sehr schnell, stellt man fest, dass es dann nicht so leicht ist, das auch umzusetzen, wie die Forderung zu erheben. Aber ich denke, da ist ein großer Konsens vorhanden. Was neu natürlich hinzukommt, ist diese Frage der Seenotrettung. Da hatte die Europäische Union ja bereits eine Mission, Sophia war die genannt. Die hatte zwar nicht das primäre Ziel der Seenotrettung, hat aber durchaus auch zur Seenotrettung beigetragen. Die ist momentan auf Eis gelegt wegen des Widerstands Italiens. Und ich glaube, da wird sich schon auch in erster Linie unter den Mitgliedstaaten eine neue Dynamik entwickeln müssen. Vielleicht muss man auch mal jetzt sagen, jetzt sind wir in einer neuen Legislatur, wir stellen dieser Verteilungsfrage mal hinten an und schauen, ob wir so zu neuen Lösungen kommen können.
Ich habe den Eindruck, dass viele auf europäischer Ebene für diese Bewegung Fridays for Future geradezu dankbar sind, weil damit ein neues Megathema definiert ist, aus dem man Projekte ableiten kann. Klimaschutz, CO2-Neutralität bis 2050, da kann man sich zünftig streiten, da gibt es eingeübte Kompromissfindungsmechanismen, Ausgleichsmechanismen, dann kann man Geld fließen lassen. Das sind alles Konflikte, mit denen die EU ganz gut umgehen kann. Während dieses Migrationsthema, das ist meine Erfahrung hier, mein Eindruck hier nach wieder 2 Jahren in Brüssel, das hat wirklich das Zeug, diese Union zu sprengen. Da gibt es einfach keine Brücken, Bauteile, die man zusammensetzen könnte. Ich sehe keine Kompromissmöglichkeit zwischen Viktor Orban und, sagen wir mal, der Regierung von Luxemburg. Das ist ideologisch so aufgeladen, dass da wirklich die totale Stagnation herrscht. Und deswegen meine These, also über Fridays for Future, Freunde sich hier in Brüssel.
Mhm. Frau Berschens, vielleicht passt das ganz schön dazu, haben wir vorhin auch kurz schon gestreift. Ursula von der Leyen wurde ja anfangs vorgeworfen, sie fahre einen zu weichen Kurs gegenüber den Osteuropäern. Gestern dann doch hat sie gesagt, sie bleibt bei den Rechtsstaatsverfahren, will die auch weiter verfolgen. Ist schon absehbar, dass sie quasi die Osteuropäer damit ein Stück weit verprellt hat?
Den Eindruck habe ich gar nicht. Also die polnische PiS, die Regierungspartei Polens, hat ja, wie der polnische Ministerpräsident hochoffiziell verkündet hat, geschlossen für Frau von der Leyen gestimmt. Ich habe den Eindruck, Frau von der Leyen hat insgesamt in Osteuropa einen guten Ruf, den sie sich als Verteidigungsministerin erworben hat. Und ich glaube nicht, dass jetzt durch die klare Ansage, was die Rechtsstaatlichkeit anbetrifft, da schon alle Brücken abgebrochen sind. Man muss natürlich jetzt sehen, wie die Dinge sich weiterentwickeln, wie die Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn, wie sie weiter verfolgt. Aber gerade was Polen anbetrifft, und Polen ist hier ja nun mit Abstand das wichtigste Land, sehe ich da gewisse Versöhnungssignale, auch gegenüber der neuen EU-Kommission, gegenüber der neuen EU-Kommissionspräsidentin. Ich glaube auch, dass sie ihren Vizepräsidenten, ihren künftigen, der bislang für die Rechtsstaatsverfahren zuständig war, Frans Timmermans, der wird meiner Meinung nach künftig nicht mehr dafür zuständig sein, weil hier auch ein personeller Neuanfang nötig ist. Denn zwischen Herrn Timmermans und den Osteuropäern ist die Atmosphäre wirklich vergiftet. Und es wäre sicherlich gut, wenn das künftig jemand anders, der unbelastet ist, in der Kommission macht.
Mhm. Herr Remmer, Sie haben ja die damalige, muss man jetzt schon sagen, Verteidigungsministerin ja auf vielen Reisen begleitet. Sie haben ihre Auftritte erlebt, sie haben sie im Umgang mit anderen Politikern erlebt. Wie verbindlich ist sie so als Persönlichkeit? Ist sie eine Brückenbauerin, so wie sie sich gestern ja auch präsentiert hat? Ist sie zugänglich? Weil es gibt ja auch Kritiker, die sagen, sie hat ja doch einen sehr kleinen Beraterkreis, mit dem sie sich wirklich sehr eng austauscht. Und ansonsten zieht sie da schon auch ihre Politik ein bisschen durch? Also wie tickt ja, Frau von der Leyen?
Ja, ich wollte gerade sagen, das schließt aber sich doch nicht gegenseitig aus. Es ist wahr, dass Ursula von der Leyen sich mit einem überschaubaren Kreis von Vertrauten umgibt. Spätestens seit Einzug in den Wendlerblock hier Ende 2013 als Verteidigungsministerin war das offen zu besichtigen, als sie die Ministeriumsspitze komplett umbaute. Aber ich bin der gleichen Meinung. Ich glaube, Ursula von der Leyen kann wirklich geradezu umgarnen, wenn es sein muss. Und deswegen warne ich auch wenn ich jetzt von außen darauf schaue, ein bisschen davor, diese Rede von gestern nun zu überfrachten in der Analyse nach einzelnen Themenfeldern. Ich glaube, da ist gestern eine zweiwöchige, ich könnte fast sagen, Schlacht zu Ende gegangen, die nur ein Ziel hatte, nämlich die Marsch von 374 zu toppen. Und ich vermute, man könnte jedes Themenfeld auf die Zahl der Stimmen, die man möglicherweise damit bekommen kann, abklopfen. Das ist gut gegangen. Streit ums Spitzenkandidatensystem hin und her. Was ist denn am Ende dabei rausgekommen? Es ist rausgekommen, eine EU-Kommissionschefin, die dreisprachig ist, die, es war heute noch mal bei der Entlassung davon die Rede, 14 Jahre Ministeriumserfahrung in verschiedenen Ressorts auf dem Buckel hat, die 700 Kabinettssitzungen teilgenommen hat, die, finde ich, ist eine von der Papierform her passable Kandidatin. Was wollen wir noch an der Spitze einer solchen Kommission? Und wenn Sie auf Osteuropa schauen, dann ist es ja so, es klang ja gerade an, dass Sie diese Empathie für Sicherheitsbedürfnisse, die wir im Westen nur manchmal schwer nachvollziehen können, auch im Lichte einer Eskalation im Osten der Ukraine, diese Empathie war immer spürbar, das wird ihr jetzt nutzen. Und wo ich gerade beim Thema Sicherheitspolitik bin, auch das könnte sehr, sehr schnell ein Megathema werden. Da muss nicht viel passieren und wir werden über andere Themen reden als nur über das Klima.
Nun haben ja manche Kritiker auch gesagt, an Ursula von der Leyen, oder vielmehr das war der Vorwurf an Manfred Weber, dem Spitzenkandidat der EVP, der muss ja bestehen neben einem Wladimir Putin oder neben einem Donald Trump. Und da hat Juncker ja zum Beispiel, als es um den Handelskonflikt ging, tatsächlich ja auch was erreicht. Die Frage ist, kann eine Ursula von der Leyen auch entsprechend so auftreten, dass sie von den Mächtigen dieser Welt akzeptiert wird? Wie ist da so der Eindruck, die Erwartung, Frau Berschens?
Also, ich meine, alles ist relativ. Und wenn man jetzt beispielsweise Frau von der Leyen mal vergleicht mit dem Spitzenkandidaten Manfred Weber, dann bringt sie doch wirklich ungleich bessere Voraussetzungen mit. Was auch für mich ein Kritikpunkt ist bei dem Spitzenkandidatenprozess. Also wenn schon Spitzenkandidaten, dann müssten die Parteienfamilien auch mal gute Leute dafür vorschlagen. Also ich habe jetzt nichts gegen Manfred Weber an sich. Ich halte ihn auch für einen guten Politiker und für einen guten Fraktionschef. Aber die Voraussetzungen dafür, ein so schwieriges Amt auszuüben, wie das Amt des Kommissionspräsidenten, die hatte er einfach nicht. Und meiner Meinung nach hat Frau von der Leyen sehr viel bessere Voraussetzungen dafür. vor allen Dingen eben ihre Regierungserfahrung in Berlin im größten Mitgliedstaat, ihre lange Regierungserfahrung, macht sie meiner Meinung nach, macht sie geeignet, auch mit den Großen der Welt vernünftige Verhandlungen zu führen. Man muss sehen, ich meine, Juncker war 18 Jahre lang Regierungschef eines Landes, aber eines sehr kleinen Landes, Luxemburg. Da ist Frau von der Leyen meiner Meinung nach im Vorteil, weil sie in der Regierung des größten Mitgliedstaates saß. Also ich traue ihr das hundertprozentig zu.
Also auch wenn persönliche Eignung sicherlich eine gigantische Rolle spielt, wollen wir es nicht überhöhen. Jean-Claude Juncker konnte im Gespräch mit Donald Trump etwas bewirken, weil er 28 Staaten und einen Binnenmarkt von 500 Millionen Menschen hinter sich hatte. Nur weil er ein Funskerl und ein gewiefter Politiker ist, der 18 Jahre Luxemburg regiert hat, hat er Donald Trump bestimmt nicht in die Knie zwingen können bei diesem anderthalbstündigen Treffen, wenn es überhaupt so lange war. Aber was völlig richtig ist, Ursula von der Leyen ist eine unglaublich gewiefte, ausgebuffte Politikerin. Ich würde gerne nochmal auf das, was Ruth Berschens eingangs gesagt hat, wie Ursula von der Leyen auf die Verlesung dieses Ergebnisses gestern reagiert hat, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Ich habe gehört, dass sie das Ergebnis, als sie dort saß und darauf wartete, dass der Parlamentspräsident die Zahlen vorlas, dass sie das Ergebnis da schon kannte. Und trotzdem hat sie uns diese Erleichterung vorgespielt.
Nein, die war nicht gespielt. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, sie war wirklich erleichtert.
Sie kannte das Ergebnis schon. Ja, und gleich anschließend in ihrer ersten Pressekonferenz hat sie die Deutungshoheit ergriffen und hat gesagt, dass ich habe innerhalb von 2 Wochen habe ich es geschafft, eine proeuropäische Mehrheit zu bekommen. Die hatte sie gestern nicht. Sie hatte keine proeuropäische Mehrheit. Wenn ich die 26 Peace-Abgeordneten und die 14 Cinque Stelle-Abgeordnete von den 383 Stimmen abziehe, dann hatte sie gestern keine proeuropäische Mehrheit. Aber es spricht für sich, diese Dreistigkeit, mit der sie nach vorne marschiert und sagt, das war eine proeuropäische Mehrheit.
Gewählt ist gewählt, hat sie gesagt. So sinngemäß, Herr Nussbliger, wie schwierig wird es denn jetzt, wenn man mal von den Inhalten weggeht? Die haben wir ja schon ein bisschen thematisiert. Sozialdemokraten und Christdemokraten haben keine Mehrheit mehr im Parlament. Es gibt Druck vom rechten wie vom linken Rand. Das Parlament, wie will sie da, muss sie sich jedes Mal wohl neu die Mehrheiten dann suchen?
Ich glaube, genauso wird es rauskommen, dass wir eine neue Ära der Unübersichtlichkeit haben werden im Europäischen Parlament, dass man viel stärker als das bisher der Fall war, auch schauen muss, welche Mehrheit hat jetzt eine eigene Vorlage. Also ich kann mir durchaus vorstellen, auch das Klimaschutz ist jetzt angesprochen worden, wenn da Frau von der Leyen entsprechende Vorschläge macht, dass sie durchaus auch auf die Stimmen der Grünen wird zählen können. Die Grünen sagen zwar, ja, wir lassen uns nicht mit irgendwelchen Überschriften abspeisen, sondern wir wollen natürlich, dass die Substanz dann auch stimmt. Je mehr Substanz, sage ich jetzt mal, sie dann bei grünen Themen liefern wird, umso größer wird dann natürlich wieder die Gefahr, dass sie in ihrer eigenen Fraktion, der EVP, wieder ein paar Leute verlieren wird, die dann sagen, das geht uns jetzt doch zu weit. Es wird eine variable Geometrie herrschen im Europäischen Parlament, wo man manchmal eine Mehrheit eher links der Mitte haben wird. Ich kann mir aber schon auch vorstellen, dass es, zumindest wäre das ein bisschen der Plan der Rechtsnationalen, die ja bisher ein bisschen ausgeschlossen sind, dass die versuchen werden, gerade über das Migrationsthema die Europäische Volkspartei auf ihre Seite zu ziehen, eine sage ich jetzt mal, strenge Abschreckungspolitik auch durchzusetzen. Und ich würde sagen, dass Frau von der Leyen, und das hat sie bereits, wie Herr Kapien gesagt hat, in den ersten Stunden nach der Wahl bewiesen, dass sie gewieft genug ist, um auch in einem solch schwierigen Umfeld zu bestehen, dass sie gewieft genug ist, um unterschiedliche Allianzen zu bilden. Ich denke auch, dass sie außenpolitisch auch vor dem NATO-Hintergrund, sie hat ja beispielsweise auch darauf reagieren müssen, auf Donald Trump im Weißen Haus und all diese Herausforderungen für die NATO. Sie war da auch in der Lage, sehr gute Beziehungen aufzubauen mit dem ehemaligen Verteidigungsminister James Mattis. Da bringt sie einen guten Rucksack mit. Und sie dürfte im Rat der Mitgliedstaaten auf, die haben sie ja vorgeschlagen, die haben sich jetzt eigentlich auch durchgesetzt in diesem Machtpoker, dem institutionellen in Brüssel. Da wird sie auch einen guten Stand haben. Ich würde sagen, Wahl knapp, aber die Voraussetzungen eigentlich, dass sie bestehen kann, sind gar nicht so schlecht.
Naja, ich meine, sie wird natürlich
eine Frage stellen hier von Berlin aus. Ich habe das nämlich, als wir hier im Deutschlandfunk an gleichem Sendeplatz vor, ich weiß es nicht, 2 Wochen vielleicht, die gleiche Frage diskutiert. Dann kam der Einwand des Kollegen aus Österreich vom Standard, der sagte, sie wird eine schwache Kommissarin, weil sie doch sehr stark angebunden sein wird an den Élysée, an Macron und an Fesseln, die ihr schon durch die Besetzung von Timmermans und Vestager auferlegt wurden. Trifft das auf Zustimmung bei Ihnen oder halten Sie das für überhöht?
Ich glaube, sie wird es schwerer haben als Jean-Claude Juncker. Einfach deshalb, weil Jean-Claude Juncker sich auf eine stabile Mehrheit im Europaparlament stützen konnte. Die ganzen Jahre über hatten die beiden großen Fraktionen, Christdemokraten und Sozialdemokraten, eine Mehrheit gemeinsam. Jetzt ist das Parlament viel fragmentierter und unberechenbarer geworden. Und das wird sehr schwierig für sie werden. Und sie hat eben auch so schwierige Themen. Es sind ja noch schwierige Themen dazugekommen. Und da, Herr Capern, bin ich ehrlich gesagt nicht ganz Ihrer Meinung, dass der Klimaschutz ein einfaches Thema ist. Also das glaube ich nun gar nicht, weil wenn sie den Klimaschutz ernsthaft betreibt, wird sie wichtigen Wirtschaftssektoren gewaltig auf die Füße treten müssen. Also beispielsweise Luftverkehr, Flugtickets müssen viel teurer werden. Und da wird sich natürlich auch im Parlament, meinetwegen in der EVP oder bei den Liberalen, erheblicher Widerstand formieren. Davon ist auszugehen.
Jetzt läuft die Zeit uns ein bisschen davon. Deswegen, Frau Berschens, das war schon Ihr Schlusswort, an die beiden anderen gefragt. Wird Frau von der Leyen eher versuchen müssen, den Laden zusammenzuhalten? Oder ist da angesichts der schwierigen Lage, Brexit zum Beispiel, Handelsstreit mit den USA, oder ist da noch ein bisschen Platz für Visionen, Herr Capern, zuerst?
Ich weiß nicht, ob das Visionen sind, aber ich glaube, weitere 5 Jahre Stillstand zu verwalten, das wird nicht reichen. Dafür sind die Aufgaben auch zu groß. Ich habe, wenn ich das so sagen darf, nicht gesagt, Klimaschutz wäre ein leichtes Thema, aber es ist ein Thema, für das die EU eingeübte Instrumentarien hat. Und in diesem Bereich beispielsweise wird die EU Großes liefern müssen und nicht nur Kleinkram und Stillstandsverwaltung.
Herr Nussbaum?
Sie wird es sich nicht leisten können, nur den Stillstand zu verwalten. Sie wird aber sehr große Schwierigkeiten antreffen in dieser fragmentierten Gemengelage. Ich sehe Möglichkeiten eher auf links-grüner Seite, dass sie da eben in der Klimapolitik neue Wege vielleicht gehen kann, dass sie dort auch Mehrheiten finden wird. In der Migrationspolitik sehe ich es fast eher, dass es dann gegen rechts gehen müsste. Und die eine Frage, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, ist auch die Frage, wie sich auch Europa in der Welt positioniert. Da wird auch Frau von der Leyen meines Erachtens versuchen, die Rolle der Europäischen Union, wie sie auch auftritt gegenüber Amerika, wie sie auftritt gegenüber China, neu zu definieren. Sie wird auch versuchen, das hat sie auch angekündigt, ein bisschen mehr Macht zu zentralisieren und vielleicht auch das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik zu überwinden. Das ist eine weitere Frage, wo sie klare Akzente setzen will.
Letzte Frage an Sie, Herr Remme, Stichwort Gestaltungsspielraum. Wird Annegret Kramp-Karrenbauer da viel haben davon, wenn sie jetzt Verteidigungsministerin ist, oder hält sie das überschaubar?
Ist das eine innenpolitische Frage?
Das ist jetzt nochmal eine innenpolitische Frage, weil, wie gesagt, die Verknüpfung innen und außen ja durchaus vorhanden ist.
Ich glaube, ihr Spielraum wird wachsen. Als Verteidigungsministerin weiß niemand, wie lange sie im Amt sein wird, denn niemand weiß, wie lange diese Legislatur noch dauern wird. Das kann ihr nutzen, insofern, als dass sie natürlich in dieser ersten Anfangsphase mit dem Finger auf Amtsvorgänger zeigen kann. Gleichzeitig wird sie möglicherweise sehr viel mehr Spielraum gewinnen, weil Dinge angeschoben wurden, die sehr viel Zeit brauchen, in die Ursula von der Leyen viel politische Energie gesteckt hat, begünstigt durch konjunkturelle Entwicklungen. Davon kann Annegret Kramp-Karrenbauer profitieren. Ich sage nur Beschaffungswesen. Das ist alles im Anlauf. Das muss nicht klappen, aber die Voraussetzungen dafür, dass das besser läuft als bei Ursula von der Leyen, die sind eindeutig gegeben mit all den Früchten, die für ihre weitere politische Karriere daran hängen.
Da hat es die Vorgängerin mit ihrem neuen Posten sicherlich ein bisschen schwerer. Ab jetzt wird sie an ihren Taten gemessen werden. Ich sage danke an meine Gäste hier im Straßburger, aber auch im Berliner Studio. Natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute Mission Europa geglückt. Jetzt muss von der Leyen liefern. Es diskutierten Ruth Berschens, Handelsblatt, Niklaus Nussplieger, Neue Zürcher Zeitung, sowie Peter Capern und Klaus Remme, beide Deutschlandfunk. Die Diskussionsleitung hatte Jörg Münchenberg.